Nach Katastrophen aufstehen und weitermachen. Da sind wir Menschen gut drin. Aber einfach weitermachen kann auch ziemlich teuer werden. Nach den Überschwemmungen in Süddeutschland ist vor dem nächsten Starkregen. Parallel laufen die Aufräumarbeiten. Wetterextreme in Deutschland häufen sich in den vergangenen Jahren. Und wieder einmal stellt sich die Frage, wird genug getan im Kampf gegen die Klimakrise und vor allem auch das Richtige? BR-Klimajournalistin Jeanne Tuczynski analysiert in dieser FKM-Folge den Umgang mit dem Klimawandel, was Verdrängung damit zu tun hat und wie Politik und Gesellschaft da möglicherweise doch noch gegensteuern können. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Montag, der 10. Juni. Kleiner Hinweis, mit Jeanne habe ich Ende vergangener Woche gesprochen. Hallo Jeanne,
hallo.
Vielerorts ist von einem Jahrhunderthochwasser die Rede.
In Süddeutschland stehen viele Regionen weiter unter Wasser.
Auch wenn die Pegelstände langsam sinken, ist die Hochwasserlage in
das
Bayern weiter
heute
angespannt.
Sieht nach noch mehr Entspannung aus. Doch der Deutsche Wetterdienst warnt bereits vor schweren Regenfällen in Südbayern am Wochenende.
Solche Überschwemmungen, die werden ja auch als Jahrhunderthochwasser bezeichnet. Das war jetzt auch wieder so. Hitzeperioden heißen ja auch oft Jahrhundertsommer. Aber es gab ja jetzt, wenn wir mal beim Thema Hochwasser bleiben, die Überflutung in Passau 2013. Die Ahrtal-Katastrophe 2021 ist noch nicht lange her und jetzt eben wieder. Das war ja dann schon das dritte Mal in 10 Jahren. Da passt ja der Begriff Jahrhunderthochwasser gar nicht mehr so richtig. Müssen wir da neue Begriffe finden?
Das ist interessant, dass du das ansprichst, weil mich hat ein Klimaforscher genau darauf in diesen Tagen auch angesprochen und hat gesagt, eigentlich stimmen unsere Bemessungsgrundlagen oder unsere Definitionen gar nicht mehr so richtig. Nämlich genau aus dem Grund, den du gerade beschreibst. Und beim Jahrhunderthochwasser ist es eben so, dass man irgendwie statistisch mal gesagt hat, das ist ein Ereignis, was es mindestens einmal in 100 Jahren gibt. Ja, so. Und in dem Moment, wo du aber genau, was du sagst, dass alle 5 Jahre oder alle 10 Jahre hast, kann man sich eigentlich mal über diese Definition Gedanken machen. Und im Übrigen stellt sich dann auch die Frage, wenn wir das jetzt öfter sehen, dann dürften wir davon eigentlich auch nicht mehr so überrascht sein.
Es gibt keine Vollkaskoversicherung gegen den Klimawandel. Hier stehen Ereignisse, die es vorher nicht gab.
Auch der Ministerpräsident hier in Bayern, Herr Söder, sagt, mit so einem Ausmaß konnte keiner rechnen. Da waren wir alle überrascht, das konnte man nicht absehen. Das hat auch der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger hier so gesagt.
Wenn dann nichts passiert, wir hatten die letzten Jahre Trockenjahre, dann wird man natürlich unvorsichtig und sagt, wird schon nichts passieren.
Und ich glaube, das stimmt so in der Form auch nicht mehr. Also jeder, der sich ein bisschen mit den Klimaveränderungen der letzten Jahre beschäftigt und gesehen hat, wie das aufs Wetter wirkt, der kann eigentlich nicht wirklich überrascht sein, wenn sowas kommt. Insofern auch da können wir nochmal über unsere eigene Definition von überrascht sein nachdenken.
Ja, denn solche extremen Wetterereignisse, die werden mehr und werden auch noch mehr werden, sagen Forscherinnen und Forscher. Und deswegen wird ja auch was getan. Also zum Beispiel investieren Städte in Hochwasserschutz mit Schutzmauern oder zu Becken, in die das Wasser abfließen kann. Reicht das nicht?
Ich würde sagen, es reicht offensichtlich nicht, weil sonst würden wir nicht bei solchen Ereignissen wie jetzt sehen, dass es solche verheerenden Zerstörungen auslösen kann.
Man hat die letzten Jahre viel investiert und hat so Überlaufbäcker und solche Aktionen gestartet, aber hat alles nichts gebracht, also müssen trotzdem absaufen. Also von dem her gesehen macht man sich schon Gedanken, ob das der richtige Weg immer so ist.
Heißt es, wir hinken dem Klimawandel hinterher in seiner Geschwindigkeit?
Also das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Das ist so. Das sagen mir auch alle Klimaforscherinnen und Klimaforscher. Im Grunde höre ich da überall dasselbe. Die sagen, es passiert schon was, aber es passiert viel zu langsam. Denn wir wissen einfach, dass die Umweltschäden, diese Naturkatastrophen Milliarden kosten. Also die Munich Re, die große Versicherung, die ja Naturkatastrophen auch tatsächlich versichert, die hat das mal beziffert und sagt, allein im Jahr 2022 hatten wir weltweit Schäden durch Naturkatastrophen in Höhe von 270 Milliarden Dollar. Das ist einfach richtig, richtig viel Geld. Und sollte man also investieren in Präventionsmaßnahmen, dann würde man diese Kosten eben auch senken können.
Okay, schauen wir uns das mal genauer an. Also woher kommt diese Diskrepanz, diese Lücke dazwischen, was man vielleicht schon an Prävention getan haben könnte und was noch nicht getan wurde? Also was ist denn so eine Haltung von Menschen, die das aufhalten?
Also ich glaube, wir Menschen sind, also ich meine jetzt in der Katastrophe ja sowieso einfach tatsächlich sehr im Hier und Jetzt. Ne? Jetzt sind wir damit beschäftigt, die Katastrophe irgendwie in den Griff zu kriegen und wir sind in der Gegenwart verhaftet in gewisser Weise. Wie können wir möglichst schnell aufräumen, den Schaden beseitigen, aufstehen und weitermachen?
Was sich in der Drei-Flüsse-Stadt zeigt, die Anwohner gehen routiniert mit der Situation um. Kein Haus musste evakuiert werden, seit die Flut kam. Der Alltag der Menschen geht weiter.
Ich kenne das. Ich habe das Haus seit über 20 Jahren hier und ich habe 2002 das erste Hochwasser mitgemacht und 2013 das zweite und jetzt das dritte. Also das ist jetzt nichts Neues.
Und das ist auch völlig in Ordnung so, aber da kommt natürlich die Frage dann, was ist langfristig und was ist nachhaltig, oftmals nicht so zur Sprache oder kommt da zu kurz. Da gucken wir wirklich dann einfach nur auf den Moment. Und es ist tatsächlich so, ich meine, man kann vieles eben aufs Wetter schieben. Also es gibt eine gewisse Fähigkeit zur Verdrängung, das große Ganze zu sehen und sich erstmal auf das konkrete Ereignis hier zu beschränken. Man kann das dann auch ein bisschen kleinreden, den Klimawandel dadurch. Ne? Wir neigen dazu, zu bagatellisieren. Und ich glaube, das wird sicherlich auch verschärft, dadurch, dass eben Politiker hier in Bayern, haben wir den Wirtschaftsminister, den Herrn Aiwanger, das tatsächlich auch aus sicherlich auch politischen Gründen einfach kleinreden oder diesen Widerstand befeuern.
Wenn da einige jetzt so tun, als hätte es nicht so massiv geregnet, wenn wir weniger Auto fahren würden, dann ist das auch Unsinn. Also dass sich das Klima immer wieder ändert und so weiter, das ist unbestritten. Aber dass man hier so tut, als könnte man mit ein paar Klimaschutzmaßnahmen von Wärmepumpe bis Verbrennerautoverbot alles kaputtgemachte verhindert haben, das ist Käse. Das muss man auch dazu sagen.
Und dann ist es natürlich wirklich so, dass man sagt, jetzt ist es in so einem Katastrophenfall so, es geht darum, aufzuräumen.
Die Donau ist gestiegen und die Donau ist in der Hinsicht, sie steigt schnell, aber es sinkt langsam. Das heißt, wir müssen jetzt davon ausgehen, dass es noch eine Zeit dauert, bis der Pegel endgültig zurückgeht. Deswegen gibt es noch keine Entwarnung. Deswegen ist jetzt das Ziel, diese Krise zu überwinden, danach mit den Aufräumarbeiten zu beginnen.
Und dieses Bild, ne? Aufstehen, Krönchen richten, weitermachen, was ja so in Lebenskrisen auch richtig ist und gut ist und auch in dem Fall stimmt, nur ich würde dieses Weiter in Klammern setzen. Also wir müssen es eigentlich anders machen. Wir können halt nicht so weitermachen wie bisher. Aber das ist was uns natürlich im Krisenfall nicht so richtig hilft, das zu hören. Ne? Das ist irgendwie nicht der richtige Moment eigentlich, um das zu adressieren. Es müsste eigentlich danach kommen und danach neigen wir dann aber wieder dazu, die Krise zu vergessen.
2013, da war es wirklich schlimm. Aber jetzt nehme ich das ganz ruhig und gelassen.
Also wie gesagt, das Wasser war da bis da rum zur Terrasse, hat jetzt quasi schon einen halben Meter nachgekommen. Jetzt haben wir da rum schon gereinigt, Garage ein bisschen sauber gemacht und jetzt warten wir halt noch auf den Keller.
Also du hast jetzt gesagt, du hast den Eindruck, nach Extremwetterereignissen machen wir weiter wie zuvor. Also jetzt zum Beispiel nach dem letzten Hochwasser im Ahrtal, haben wir da nichts gelernt? Also was doch jetzt wirklich besser funktioniert hat, ist, es wurde eindeutig gewarnt vor schweren Unwettern, vor Gefahr für Leib und Leben. Das war ja schon mal besser, oder?
Also auch da ist durchaus was passiert und das war besser. Im Ahrtal ist es tatsächlich so, es gibt immer noch eine Diskussion zum Beispiel zum einen über Rückhalteflächen. Also da weiß man jetzt auch, man bräuchte da im Grunde viele Flächen. Es wird aber dauern, bis es die gibt. Oder die Frage ist, ob es die überhaupt gibt. Aber auf jeden Fall sind die jetzt noch nicht da.
Rückhalteflächen, das müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz sagen, was das heißt.
Ja, das sind diese Flächen am Rand des Flusses, flankierend zum Fluss, wo eben landwirtschaftliche Flächen oder Flächen aller Art einfach geflutet werden können und dort dann keinen Schaden anrichten. Also im Grunde der Stauraum fürs Hochwasser. Und dann haben mir auch Wissenschaftler in den letzten Tagen gesagt, sie können halt nach wie vor eigentlich nicht fassen, dass die Häuser dort einfach wieder aufgebaut werden.
Also du meinst im Ahrtal?
Ja, im Grunde sind das Regionen, wo man sagt, also wenn man überhaupt dort wieder aufbaut, dann müsste man eben ganz anders bauen. Ja, also sprich, ich sage jetzt mal Häuser auf Stelzen oder so. Also man müsste hochwassertauglich bauen. Aber zu sagen, wir bauen es einfach wieder auf, obwohl man natürlich versteht, dass die Menschen das wollen, weil es ist ihre Heimat und ich kann es total nachvollziehen. Aber aus Hochwassersicht und Nachhaltigkeitssicht ist es eigentlich ein Wahnsinn zu sagen, wir bauen dort einfach die Häuser wieder auf. Und insofern, ja, da ist schon auch was passiert. Aber ich würde auch da sagen, das Tempo ist zu langsam und es ist nicht nachhaltig genug. Ich glaube, dass es im Prinzip auch Gebiete gibt, wo man sagt, da dürfte man einfach nicht wohnen. Ja, da wird es einfach schwierig zu wohnen oder eben man muss dann wirklich anders bauen. Und das ist aber natürlich klar auch eine Frage von Kommunikation und auch eine Frage dann der Mittel und eine Frage, sich das bewusst zu machen und das dann eben auch entsprechend in so einer Region zu kommunizieren, den Leuten andere Baugebiete anzubieten. Also da ist ganz vieles denkbar. Aber das ist natürlich Veränderung, ja, und die kann natürlich auch schmerzen, völlig klar.
Und du sagst, das passiert noch nicht so richtig aus so einem Mindset heraus, dass wir erstmal weitermachen wie zuvor.
Das ist übrigens auch ein Kreislauf, den wir auch als Medien durchaus mitmachen. Da sind wir schon auch dabei in der Art der Berichterstattung. Also wir hier gerade versuchen was anderes, wir zwei, aber so die normale frontale Berichterstattung funktioniert ja oft auch nach diesem Muster.
Inwiefern?
Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir hatten Anfang April ja dieses wahnsinnig warme Wetter. Da war es sommerlich heiß, würde ich eigentlich sagen, nicht frühlingshaft warm. Es gab den ersten Hitzetag in diesem Jahr in Bielefeld.
Viele Menschen in Deutschland haben heute einen sonnenreichen und warmen Auftakt zum Wochenende erlebt. Im Süden sogar bei Temperaturen nahe 30 Grad. Es sind Werte, die Kurzurlauber und Ausflügler begeistern. Doch Meteorologen und Klimaexperten schauen mit Sorge auf den erstaunlich warmen Frühling.
Wir haben darüber auch diskutiert, wie kommunizieren wir? Ja? Also wir können eigentlich nicht in die Rolle des Spielverderbers gehen und den Leuten die gute Laune vermiesen. Aber ich kann auch nicht mehr als Klimajournalistin unbefangen einfach sagen, hey, Anfang April, 30 Grad, super. Ja, das fällt mir schwer, weil ich denke, es gibt einfach einen Zusammenhang zu einer größeren Entwicklung, die gefährlich ist und die bei mir immer mitschwingt und von der ich auch denke, dass man sie eigentlich immer mit kommunizieren müsste, obwohl wir das eben nicht tun.
Ja, ich kann mich an die Diskussion erinnern. Damals, da ging es auch um Bebilderung von diesen Meldungen. Da waren eben Menschen beim Schwimmen zu sehen, ausgelassen, die hatten einen schönen Sonnentag. Auch das war ein Kritikpunkt, ne?
Ja, es waren Bilder von Menschen am See, glaube ich. Denn die meisten Freibäder hatten zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht auf. Die machen also zumindest hier in Bayern im Mai erst auf. Aber ja, es wurde eben suggeriert, es ist eben herrliches Wetter, Sommer, Sonne, Ferien. Und dadurch wurde das natürlich, dieses Wetter, auch wirklich ja sehr positiv dargestellt, positiv verstärkt. Und ich merke eben inzwischen auch bei der Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen, dass wir so als Klimajournalisten da auch schnell in so eine Rolle kommen, wo wir des Aktivismus verdächtigt werden. Ja, also darüber habe ich vorhin noch mit einer Kollegin gesprochen, die sagt, wir berichten erstmal über die Fakten und die wissenschaftlichen Fakten zum Klimawandel, die liegen auf dem Tisch. Und allein dadurch, dass wir berichten, sind wir schon verdächtigt, dass wir aktivistisch unterwegs sind, was ich wirklich gar nicht sehe und von mir weisen würde. Aber diesen Eindruck kriegt man manchmal, auch bei den Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen. Und das finde ich eigentlich keine gute Entwicklung.
Das war jetzt ein Beispiel von einem Sommertag. Wenn wir auf die Klimaveränderung weltweit schauen, was ist da die Kritik an den Medien?
Man hat immer das Problem, dass Nachrichten, die frontal abbilden, sich natürlich immer dann auf bestimmte Ereignisse konzentrieren. Wir haben in Brasilien jetzt gesehen, diese Unwetter, in Papua-Neuguinea die Erdrutsche und in Frankreich 2003 den Sommer mit den vielen Hitzetoten. Und sowas wird dann berichtet in den Nachrichten. Und die sind aber einfach, weil sie Nachrichten sind und weil die Formate kurz sind, natürlich immer einfach sehr eng und sehr knapp und schildern halt das frontale Ereignis. Und ich glaube, was überall auf der Welt gefordert ist, ist, dass man diese News auch immer verbindet mit dem Hintergrund. Ja, also wir versuchen das hier natürlich, indem wir Brennpunkte machen, Schwerpunkte machen, wo dann auch die Klimawissenschaft auch zu Wort kommt und auch ihre Einschätzungen abgibt. Aber ich glaube, die grundsätzliche Gefahr ist schon, dass wir immer den Spot auf ein Ereignis richten und die größeren Zusammenhänge dann eben etwas zu kurz kommen, weil auch so funktioniert eben das Nachrichtengeschäft.
Und ich habe auch gerade gedacht so, naja, es ist ja manchmal auch nicht nur der pure Unwille, sich mit großen Fragen zu beschäftigen, sondern ich frage mich, ist es nicht ganz oft auch nötig, die ganz großen Fragen des Lebens einen Großteil zurückzustellen, weil sonst könnten wir ja in unserem Alltag gar nicht mehr funktionieren.
Also ich glaube, das ist total richtig, was du sagst. Wir könnten sonst nicht funktionieren in unserem Leben. Das Problem, was wir halt bei der Klimakrise einfach haben, ist, wenn wir die verdrängen und wenn wir da nichts tun, dann haben unsere Kinder ein Problem. Ja, so. Also das ist einfach so, dass es Folgen haben wird und zwar überall auf der Welt. Und ich glaube, deswegen ist diese Krise ein bisschen anders gestrickt als jetzt zum Beispiel Kriege oder Krisenherde zu verdrängen, wo wir jetzt tatsächlich als Einzelne wirklich gerade vielleicht nichts machen können.
Die Klimakrise verdrängen, das ist eine Art, damit umzugehen. Aber es gibt ja auch das andere Extrem. Mittlerweile gibt es den Begriff Klimaangst. Welche Rolle spielt die Klimakrise für unsere Psyche?
Wir haben letztes Jahr sehr intensiv über die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation berichtet. Und wenn man sich mit denen unterhält, dann spürt man das sehr stark, ja, dass die wirklich richtig Angst haben. Das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen übersteigert, ja, aber denen geht die Klimakrise eben so nah, dass sie dann eben zu diesen drastischen Maßnahmen greifen.
Das ist eine spezielle Reaktion auf die Klimakrise. Das trifft ja nur auf einige zu. Was lässt sich denn sagen, wie Menschen insgesamt sozusagen als breite Masse darauf reagieren?
Was wir sehen können, ist einfach, dass psychische Erkrankungen zunehmen. Und es hat sich jetzt gerade dieser Tage der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie zu Wort gemeldet. Und er hat darauf hingewiesen, dass eben die Auswirkungen auf unsere Psyche sogar messbar sind.
Die Hitze selber und insbesondere die Hitzewellen führen zu einem schon deutlichen Anstieg von krankheitswertigen Ereignissen, bei denen die psychisch Kranken deutlich mehr betroffen sind. Also um mal eine Zahl zu nennen, die Sterblichkeit während Hitzewellen ist für Menschen mit psychischen Störungen verdreifacht. Ja, also das ist deutlich mehr als bei den meisten schweren körperlichen Erkrankungen. Insbesondere sind da Menschen mit Suchterkrankungen und Demenzerkrankungen betroffen, aber durchaus auch andere Menschen mit schweren psychischen Störungen.
Also mit jedem Grad, dass die Durchschnittstemperatur ansteigt, sagt er, steigt auch das Ausmaß an psychischen Störungen an.
Die Anzahl der Suizide, der Selbsttötungen steigt mit der Temperatur deutlich an. Und auch insgesamt ist es so, dass mit jedem Grad, mit dem die Durchschnittstemperatur ansteigt, das Ausmaß psychischer Störungen um ungefähr 1%, also ein bisschen weniger, 0,9% ansteigt. Das ist also schon eine enorme Menge.
Es gibt inzwischen auch eine Bewegung Psychologists for Future. Das sind eben Psychologinnen und Psychologen, Therapeuten, die sich genau damit beschäftigen und auch sagt, wir dürfen die Menschen mit dieser Angst eigentlich nicht allein lassen. Wir müssen die ernst nehmen und müssen das auch sehen als Phänomen und die sich dem also deutlich intensiver nochmal widmen.
Wir halten mal fest, es gibt quasi so zwei verschiedene Pole, wie Menschen damit umgehen. Das eine ist so eine Form von Verdrängung. Vielleicht muss ich überhaupt nichts verändern. Und die andere Seite, die regelrechte Panik hat, bis man in Behandlung muss. Und dazwischen ist ein sehr, sehr großes Spektrum. Ne? Ich glaube, jeder von uns findet sich dazwischen wahrscheinlich irgendwo wieder, oder?
Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Ne? Jeder findet sich da wieder und jeder hat so seine Schmerzgrenze oder seine Triggerpunkte und kann Dinge machen oder Dinge auch lassen. Und das kann total individuell sein und ist es ja auch. Auf der individuellen Ebene würde ich sagen, ist das auch völlig in Ordnung, dass das jeder für sich entscheidet. Wie Politik mit all dem umgeht, ist ja dann, finde ich, nochmal eine andere Frage. Ne? Da geht es ja dann auch wirklich ums große Ganze. Aber wir Menschen haben das auf einer ganz individuellen Ebene in der Hand, wie wir damit umgehen.
Ich glaube, die Befindlichkeit bei uns ist, wir leben in einer heilen Industriewelt, einer Superwelt. Uns kann nichts passieren. Katastrophen finden irgendwo anders statt. Die gucken wir uns im Fernsehen an. Ich glaube, das ist das Problem.
Das hat Herbert Reul gesagt, Innenminister von Nordrhein-Westfalen, vor 3 Jahren während der Flutkatastrophe in Westdeutschland. Was müsste die Politik denn deiner Ansicht nach ändern?
Wir sehen, dass wir auf der bundespolitischen Ebene ja wirklich eine schwierige Koalition haben, die sich schwer tut, auch mit ihren Klimazielen die überhaupt durchzusetzen. Wir hatten jetzt gerade die Diskussion um diese sogenannten Sektorenziele. Also kann ich mal ganz kurz erklären, es geht darum, eigentlich ganz einfach, wir müssen CO2 einsparen, ne, in einem bestimmten Maß. Das ist, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, dieses Klimaziel. Und da gibt es bestimmte Ressorts, die haben alle bestimmte Vorgaben, unter anderem auch die Mobilität, also der Verkehrssektor, ja, muss eine bestimmte CO2-Einsparung machen. Und beim Verkehr ist es jetzt zum Beispiel so, dass das dritte Jahr in Folge diese Einsparungen einfach nicht erreicht wurden. Und eigentlich wäre es jetzt so, dass das Verkehrsministerium einen Notfallplan vorlegen müsste, ja, einen Maßnahmenplan und sagen müsste, das und das machen wir, um das hinzukriegen. Und das passiert aber nicht, sondern was passiert ist, ist, man hat das Klimagesetz so geändert, dass diese Sektoren sich jetzt gegenseitig ausgleichen können. Und da haben wir also einfach gesehen, dass die Politik sich eben nicht an das hält, was sie eigentlich vereinbart hat und im Grunde einen Rückschritt gemacht hat, ja, letztlich eine Rolle rückwärts, zumindest bezogen auf den Verkehr. Und das alles passiert aber, während wir eben Anfang April diese ersten Hitzetage haben, während wir jetzt mit Überschwemmung zu kämpfen haben, also wo wir die Auswirkungen der Klimaveränderung sehen, hören und spüren. Und das ist natürlich total kontraproduktiv, wenn Politik dann eigentlich auch so handelt, als würde sie dieses Problem einfach nicht erkennen oder kleinreden.
Allerdings spiegelt Politik ja nun mal auch den Wählerwillen wider. Also die Politik setzt das um, was sich die Wähler wünschen oder eben nicht wünschen, auch in Sachen Klima, von Atomausstieg bis Tempolimit. Und dieser Wählerwille, der ist ja Ausdruck davon, welche Veränderung jede und jeder Einzelne akzeptiert und wie viel Veränderung.
Veränderung muss nicht schlecht sein oder muss nicht nachteilig sein. Also den Menschen so ein bisschen die Sorge zu nehmen, wenn es anders wird, ist es hinterher schlecht. Also es kann durchaus auch sein, dass wir uns verändern und es wird hinterher besser. Also Veränderung kann, da bin ich auch tatsächlich überzeugt davon, kann eine Chance sein. Und das zeigt die Psychologie übrigens auch. Wenn wir handeln, dann können wir mit Krisen besser umgehen. Also wenn wir das Gefühl haben, wir können was machen, dann können wir damit besser umgehen. Also was uns lähmt und was die Klimaangst oft verstärkt, ist das Gefühl, nichts tun zu können. Und das würde ich sagen, so ist es nicht. Wir können was machen. Das ist die gute Nachricht bei all dem. Wir können schon was tun.
Jeanne, vielen Dank dir.
Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.
Jeanne Tuczynski berichtet für den Bayerischen Rundfunk über die Klimakrise und deren Auswirkungen auf die Gesundheit. Mehr Nachrichten rund um das Thema Klima und natürlich auch über alle Wetterextreme lest ihr auf tagesschau.de. Folgenautor ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet haben Kaspar von Au und Esther Distelmann. Produktion Ruth-Maria Ostermann, Laura Picerno und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Morgen tauchen wir ein in die wahrscheinlich größte Rückrufaktion von Medizinprodukten. Und wie Patienten heute noch um Entschädigung kämpfen. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann lasst uns doch ein Abo da. Bis morgen. Und passend zum heutigen Thema noch ein Podcast-Tipp. Der NDR-Info-Podcast Mission Klima – Lösungen für die Krise stellt Menschen vor, die im Kampf gegen den Klimawandel neue Ansätze ausprobieren oder bereits umsetzen. Mission Klima findet ihr genau wie uns auch in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Hi, mein Name ist Susanne Tappe.
Und ich bin Arne Schulz.
Wir sind die Hosts von Mission Klima. In unserem Podcast geht es um Lösungen für die Klimakrise, die wirklich einen Unterschied machen. In Deutschland, aber zum Beispiel auch in Dänemark oder in den Niederlanden.
Für den Podcast von NDR Info treffen wir Menschen, die Lösungen gegen die Klimakrise schon ausprobieren.
Oder bereits mit innovativen Ideen Erfolgsgeschichten schreiben und damit Hoffnung auf einen positiven Wandel geben.
Wie das ganz konkret aussehen kann, das hört ihr jeden zweiten Freitag bei uns im Podcast. Mission Klima findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.